Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für die Impfstrategie mit AstraZeneca gibt es neue Leitlinien. Unter 60-Jährige, die bereits diesen Impfstoff erhalten haben, sollen als zweite Dosis die Vakzine von BioNTech oder Moderna bekommen. So empfiehlt es die Ständige Impfkommission. Nach Thrombosefällen hatten Bund und Länder beschlossen, AstraZeneca nur noch bei Menschen über 60 Jahren einzusetzen. Unterdessen lief das Impfen in vielen Impfzentren auch am heutigen Feiertag weiter.
Es ist Karfreitag, wie hier in Nürnberg geht das Impfen auch am Feiertag weiter. 1300 Menschen können hier täglich ihre Spritze bekommen, doch für heute sind nur gut halb so viele angemeldet. Für unter 60-Jährige hatten sie hier Impfungen mit AstraZeneca wieder absagen müssen. Mögliche freie Termine mit diesem Impfstoff blieben ungenutzt. Auch in Köln ist der Andrang auf Termine mit AstraZeneca überschaubar. In den kommenden Tagen soll sich das ändern, hoffen sie.
Durch die ganzen Umplanungen ist sehr viel Unsicherheit auch im Buchungssystem aufgekommen. Und jetzt müssen wir mal sehen, was wir brauchen, ist Ruhe in dem ganzen System und auch eine Sicherheit. Nochmal, AstraZeneca ist ein super Impfstoff.
Die unter 60-Jährigen, die bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, fragen sich, wie geht es für uns weiter? Die Ständige Impfkommission empfiehlt, bei der zweiten Dosis einen anderen Impfstoff zu nehmen. Bundesgesundheitsminister Spahn schreibt dazu heute, das schaffe Klarheit für etwa 2,2 Millionen Menschen. Das genaue Vorgehen will er am Mittwoch mit den Ländern besprechen. Vielerorts gelten schärfere Kontaktbeschränkungen. So darf man sich in Berlin zwischen 21 und 5 Uhr draußen nur allein oder zu zweit aufhalten. Das zweite Osterfest in der Pandemie, die Kanzlerin appelliert.
Das heißt vor allem, dass es ein ruhiges Osterfest werden soll. Eines im kleinen Kreis mit sehr reduzierten Kontakten. Dass ich Sie dringend bitte, auf alle nicht zwingenden Reisen zu verzichten. Dass wir uns alle konsequent an alle Regeln halten.
Wissenschaftler gehen noch weiter. Sie fordern sehr viel härtere Schritte im Kampf gegen die Pandemie.
Die aktuellen Daten zur Infektionslage: 21.888 neue Fälle haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages gemeldet. Etwa 300 mehr als am vergangenen Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt wie gestern bei 134.
Trotz der Pandemiebeschränkungen starteten heute die traditionellen Ostermärsche von Friedensinitiativen und Anti-Atomkraftbewegungen, wie hier im nordrhein-westfälischen Gronau als Fahrraddemo. Knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren mit Transparenten und Fahnen zur dortigen Urananreicherungsanlage und forderten die Bundesregierung zum schnellen Ausstieg aus dieser Technologie auf. Bis Ostermontag sind bundesweit etwa 90 Demonstrationen, Kundgebungen und andere Proteste geplant. Bei einer illegalen Party in einem Brüsseler Park ist es gestern zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen hunderten Feiernden und der Polizei gekommen. Flaschen und andere Gegenstände flogen auf die Beamten, die Wasserwerfer und Tränengas einsetzten. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Mehr als 20 Menschen wurden festgenommen. Zu der Feier waren trotz Corona-bedingten strengen Kontaktbeschränkungen mehr als 1500 Menschen gekommen.
Bei den Grünen in Baden-Württemberg hat es nach der Entscheidung für Koalitionsgespräche mit der CDU weiteren Klärungsbedarf gegeben. Der Landesvorstand kam für mehrere Stunden zusammen, um über den Beschluss noch einmal zu diskutieren. Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl ist für die Grünen auch ein Bündnis mit SPD und FDP möglich. Von der CDU erwartet die Partei bei den Koalitionsverhandlungen nun große Zugeständnisse.
Statt Feiertagsruhe Ärger für die Grünen in Baden-Württemberg. Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren vor dem Haus der Abgeordneten in Stuttgart gegen eine mögliche neue grün-schwarze Regierung. Drinnen musste sich Ministerpräsident Kretschmann erneut dem Landesvorstand erklären. Nach zähem Ringen hatte er gestern in der Partei Koalitionsverhandlungen mit der CDU durchgesetzt. Die grüne Jugend hat dafür kein Verständnis, spricht von einem schlechten Aprilscherz.
Aktuell ist die CDU meiner Meinung nach nicht in der Verfassung, sich da mit Inhalten konstruktiv auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es natürlich eine heikle Situation, in der wir uns befinden. Und als Grüne Jugend sagen wir da ganz klar, dass das mit einer Ampel besser funktioniert hätte.
Vor allem die Jüngeren in der Partei hatten sich für eine Ampelkoalition in Baden-Württemberg stark gemacht. Das erste grün geführte Bündnis mit SPD und FDP, es hätte auch ein Signal an den Bund sein können. Die Entscheidung der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU sei eine klare Absage an notwendige Reformen, sagt SPD-Chefin Esken.
Also es ist Winfried Kretschmanns Geheimnis und das wird es nach der Erfahrung der letzten 5 Jahre auch bleiben, wie er sein grünes Credo vom Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz mit der CDU in Baden-Württemberg umsetzen will. Mit einer Partei, die völlig im Chaos versinkt, die ihren moralischen Anspruch verloren hat und hier alles blockiert, was nach Fortschritt aussieht.
Bei den so Kritisierten dagegen Freude. Gestern Abend sprach sich die Landes-CDU einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aus. Die wollen nun morgen in einem finalen Sondierungstreffen mit der CDU die Koalitionsverhandlungen vorbereiten.
In den Niederlanden hat sich Ministerpräsident Rutte nur 2 Wochen nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl einem Misstrauensvotum stellen müssen. Der Antrag der Opposition scheiterte gestern Abend nur knapp. Rutte hatte mit seinem Vorgehen gegen einen kritischen Abgeordneten fast alle Parteien gegen sich aufgebracht. Nach dem überstandenen Votum kündigte der Ministerpräsident an, er wolle erneut eine Regierung bilden.
Rutte rennt, um seinen Ruf zu retten, um pünktlich im Parlament zu erscheinen bei einem Misstrauensvotum gegen ihn, nur kurz nach seinem Wahlsieg. Er hat seine Macht missbraucht in der Sondierungsphase. Das ist bizarr und unakzeptabel. Dieses Mal haben Sie es übertrieben und verspielt. Ihre Zeit ist um. Ich sehe bei Ihnen ein Muster aus Erinnerungslücken und Vergessen. Anlass der Krise, Vorwürfe, Rutte habe während der Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung gelogen. Konkret geht es um den christdemokratischen Abgeordneten Peter Omtzigt. Der Rutte-Kritiker hatte einen Skandal um Kinderbeihilfen aufgedeckt, der im Januar zu Rüttes Rücktritt geführt hatte. Gesprächsnotizen deuten darauf hin, dass Rutte ihm eine neue Funktion zuweisen wollte, wohl um ihn ruhig zu stellen. Das hatte Rutte zunächst geleugnet und dann auf Erinnerungslücken verwiesen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe hier einen Fehler gemacht, aber mein Gedächtnis hat mich verlassen. Das stimmt, ich lüge nicht. Nach einer 14-stündigen turbulenten Debatte verfehlte ein Misstrauensantrag die Mehrheit nur knapp. Alle Parteien außer Rüttes WWD allerdings sprachen eine Rüge aus. Rutte ist in den Niederlanden unter dem Spitznamen Teflonmark bekannt, weil er in der Vergangenheit bereits mehrere Misstrauensvoten und Skandale überstanden hat. Dabei berief er sich des Öfteren auf Gedächtnislücken, auch dieses Mal. Weil das Vertrauen in ihn nun schwer erschüttert ist, wird die Regierungsbildung in den Niederlanden vermutlich Monate dauern.
Am heutigen Karfreitag haben Christen in aller Welt an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Corona-bedingt gibt es auch in diesem Jahr Einschränkungen bei den Feierlichkeiten. In Deutschland bieten die Kirchen daher bis Ostermontag viele Angebote online, beispielsweise Gebete, Segnungen oder das Abendmahl im Livestream. In zahlreichen Gotteshäusern können Gläubige aber auch Präsenzveranstaltungen besuchen.
Es ist der 2. Karfreitag im Corona-Modus, in diesem Jahr mit Besuchern in den Gottesdiensten. Nur nach Voranmeldung bekamen sie einen der wenigen Plätze in der Münchner Matthäuskirche. Der EKD-Ratsvorsitzende spricht in seiner Predigt über die psychischen Folgen der Pandemie. Zu Beginn dieser Woche hat er dafür ein neues Wort geprägt, die seelische Inzidenz.
Im letzten Jahr ist in den öffentlichen Diskussionen und in den Talkshows und Sondersendungen viel geredet worden über Virologie, über Kontaktbeschränkungen. Aber darüber, was dieses Virus mit der Seele macht, darüber ist kaum gesprochen worden.
Wir sind erschöpft, sagt der bayerische Landesbischof. Doch gerade am Karfreitag sei Raum für diese Erschöpfung.
Karfreitag, der Tag, an dem wir unser eigenes Leiden zusammen mit dem Leiden Jesu Christi vor Gott bringen. Und dann aber auch die Hoffnung, dass es ein Ostern gibt, dass die Dunkelheit, der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern das Leben siegt.
Im Limburger Dom warnt Bischof Betzing davor, über die Corona-Krise all das andere Leid in der Welt zu vergessen.
Wir haben gelernt, sie zu verdrängen. Die menschenverachtenden Kriege, die Geflüchteten, die draußen vor den Toren der Europäischen Union abgewehrt werden und ihr Dasein in menschenunwürdigen Zuständen fristen.
Und so ist die Karfreitagsbotschaft der beiden großen Kirchen in diesem Jahr auch ein Aufruf zur Solidarität.
Auch in Israel stehen die Osterfeierlichkeiten im Schatten der Corona-Pandemie. So gibt es durch Reisebeschränkungen deutlich weniger Besucher. Aber weil die Epidemie im Land insgesamt abklingt, sind im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr religiöse Stätten geöffnet. In Jerusalem stellten hunderte Christen den Kreuzweg Jesu nach und die traditionelle Karfreitagsprozession zog entlang der Via Dolorosa.
Sie pilgern wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie, aber tragen Masken. Und es sind nur Einheimische, da Ausländer noch immer nicht nach Israel einreisen dürfen. Hunderte folgen auf der Via Dolorosa dem letzten Leidensweg Jesu bis zu seiner Kreuzigung. Eine kleinere Karfreitagsprozession als vor 2 Jahren, aber für die Gläubigen ein großer Schritt. Wir haben uns 13 Monate lang wie in einem Grab gefühlt. Jetzt, wo die Kirchen wieder offen sind und wir uns persönlich treffen können, ist es auch für uns wie eine Wiederauferstehung. Und genau darum geht es an Ostern. So sah es vergangenes Ostern auf der Via Dolorosa aus. Gespenstisch leer, wie ausgestorben. Heute ist der Lockdown weitgehend aufgehoben. Mehr als die Hälfte von Israels Bevölkerung ist bereits voll gegen das Coronavirus geimpft. Auf der Via Dolorosa, wo sich die Wege von Christen, Juden und Muslimen zu ihren jeweiligen heiligen Städten kreuzen, herrscht am Mittag dichtes Gedränge. All die Menschen wieder auf der Straße zu sehen, nährt bei mir die Hoffnung, dass bald wieder Pilger aus aller Welt zu uns kommen können. Das wirtschaftliche Leben der Altstadt von Jerusalem hängt vom Tourismus ab. Es wird wohl lange dauern, bis sich auch die Wirtschaft von der Pandemie erholt.
Ein ruhiges Osterfest wird es wohl auch in Rom geben, da keine Touristen und Pilger kommen durften. Papst Franziskus erinnerte am Abend in einem Gottesdienst im Petersdom an den Tod Jesu vor deutlich weniger Gläubigen als üblich. Auch der große öffentliche Kreuzweg am Kolosseum fällt wie schon im vergangenen Jahr Corona-bedingt aus.
Er ist seit einem Jahr schon sozusagen arbeitslos. Der Leiter des deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom kommt nur noch selten ins Büro, etwa um die Post zu checken. Das zweite Ostern im Lockdown ist für ihn besonders schmerzhaft. Erinnerungen an frühere Zeiten.
Man ist kaum noch von A nach B gekommen, wenn man hier gewohnt hat und was dienstlich oder privat erledigen wollte. Die Trottoirs sind übergequollen von Menschen. Der Verkehr war knapp vorm Erliegen. Und jetzt erlebst du eine tote Stadt.
Tote Stadt, nun schon im zweiten Jahr. Seit heute um 3 ist der Petersplatz wieder abgesperrt. Das Karfreitagsprogramm des Papstes ohne größere Öffentlichkeit. In der Stadt sind keine Pilgernden, keine Touristinnen und Touristen. Darunter leiden nicht nur die vatikanischen Museen, wo sonst an Ostern noch mehrere 10.000 Menschen pro Tag durchgeschleust wurden. Der Stadt Rom, wie ganz Italien, fehlen wichtige Einnahmequellen. 40.000 Restaurants und Hotels im ganzen Land könnten auf Dauer geschlossen bleiben, so die Prognosen. Wir empfinden diese Zeit als eine tiefe Krise. Das heißt, wenn dieser Bereich nicht bald, also innerhalb eines Monats, wieder öffnet, dann werden wirklich sehr viele Betriebe zumachen. An der abendlichen Karfreitagsmesse des Papstes im Petersdom dürfen nur wenige Gläubige teilnehmen. Ein weiteres einsames Osterfest steht bevor.
In Washington ist das Kapitol nach einem Sicherheitsvorfall abgeriegelt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein Auto in eine Absperrung. Dabei wurden 2 Beamte verletzt. Die Person am Steuer sei festgenommen worden. Sie soll ebenfalls verletzt sein. Die Sicherheitslage am Sitz des US-Kongresses ist seit Monaten angespannt. Anfang Januar hatten radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Trump das Gebäude gewaltsam gestürmt. Bei einem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 140 weitere wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Der mit hunderten Passagieren besetzte Zug stieß kurz vor der Einfahrt in einen Tunnel mit einem Kranwagen zusammen.
Nur mühsam gelingt es den Rettungskräften, überlebende Passagiere aus den entgleisten Waggons im Tunnelinneren zu befreien. Die meisten konnten nur über die Dächer ins Freie gelangen. Das Unglück ereignete sich in einer Bergregion im Osten Taiwans, nahe der Stadt Hualien. Ursache war offenbar ein führerloses Baustellenfahrzeug, das die Böschung hinab in den gerade vorbeifahrenden Zug gerollt war. Ich wurde plötzlich von meinem Sitz geschleudert, erzählt diese Überlebende, dann bin ich mit dem Kopf aufgeschlagen. Vor allem im vorderen Zugteil kamen viele Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Es ist das schwerste Zugunglück seit Jahrzehnten in Taiwan. Premier Su Tseng-Chang drückte den Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl aus. Das Unglück überschattete den Auftakt des mehrtägigen Totengedenkfests, zu dem in Taiwan traditionell viele Menschen zu den Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen reisen. Laut taiwanesischen Medien war der Expresszug von der Hauptstadt Taipeh in den Südosten des Landes unterwegs und mit fast 500 Passagieren an Bord sehr voll.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. April.
Zwischen einem Hoch und einem Tief strömt kühle Luft zu uns. In der Nacht fallen vor allem in der östlichen Mitte sowie an den Alpen einzelne Schauer. Der Regen geht im Bergland in Schnee über. Am Tag im Norden und Westen Sonne und Wolken, vor allem im Norden ist es länger sonnig. Nach Osten und Südosten mehr Wolken, ganz im Osten sowie am Alpenrand einzelne Schauer, im Bergland Schneeschauer. In der Nacht 5 bis 0 Grad, im Bergland örtlich leichter Frost. Am Tag 6 Grad im Vogtland, 14 Grad am Niederrhein. Am Sonntag ist es im Süden, anfangs auch im Osten sonnig, sonst dichtere Wolken, im Norden etwas Regen. Am Montag ziehen von Nordwesten Regen und Schnee durch, danach ziehen wieder von Nordwesten Wolken mit Regen, Schnee und Graupelschauern auf. Am Dienstag typisches Aprilwetter.
Um 23.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Jung, lebenslustig, frustriert, wie Corona eine ganze Generation ausbremst und Impfen ohne Pause, wo der Kampf gegen Corona auch über Ostern weitergeht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.